Servus, moin, moin, gute. Zwar immer noch on the road, aber wir kommen ein bisschen zurück zum Alltag. Wir haben ein kleines Special für euch vorbereitet. Lasse, worüber wollen wir heute reden? Hol uns mal ab.
Wir reden natürlich über die Relegation. Der VfB Stuttgart gegen den Hamburger Sportverein.
Ganz genau, so wie wir es schon angekündigt haben, haben wir neben der regulären Folge, die am Dienstag, die gestern rausgekommen ist, jetzt nochmal ein kurzes, knackiges Special zur Relegation mit Special Guest.
Genau, wir haben doch in der Community doch den einen oder anderen HSV-Hörer und einen HSV-Hörer konnten wir wandeln in einen Experten, der sein bisschen so seinen Senf dazu abgegeben hat zur Relegation, wie die Ausgangslage ist. Und er hat nicht gesagt, wie es ausgeht, das hat er nicht gesagt, aber so ein bisschen reingeschaut, welche Möglichkeiten der HSV hat, Stuttgart hat, wer vielleicht die Nase vorn hat, wie es taktisch aussieht und so weiter. Da hat der gute, liebe Per uns eine kurze Sprachmemo geschickt.
Ganz genau. Damit haben wir quasi unseren eigenen HSV-Insider jetzt für den Podcast verfügbar. So muss man das sagen.
Ja, absolut. Quasi das fast erste Mäuschen beim HSV. Wenn er jetzt noch dicht an der Mannschaft und Verein dran wäre, dann wäre es, wie Kloppo sagen würde, brutal.
Ganz genau. Aber lass uns mit dem VfB Stuttgart anfangen. Wir haben uns das Ganze so ein bisschen aufgeteilt. Wir sprechen einmal über die Situation der Vereine, wie sie in dieser Relegation gelandet sind. Dann gehen wir noch ein bisschen darauf ein, was zeichnet die Vereine aus. Da werden wir auch Pers Beitrag hören. Und dann geben wir noch unsere Einschätzung zur Relegation ab. Stuttgart ist der Bundesligist, aber Stuttgart ist auch der 16. Und wir haben ja schon öfter betont, für uns beide hätte Stuttgart da von der Qualität her nicht stehen müssen, aber durch eine unruhige Saison haben sie es wieder mal geschafft, unten gegen den Abstieg zu spielen und jetzt final in der Relegation zu landen.
Ja, absolut. Also der Kader gibt meines Erachtens auch viel mehr her als der 16. Platz. Zu viel her jetzt auch nicht. Aber du hast einen Borna Sosa, du hast einen Joscha Wagnumann, du hast einen Mafropanos, du hast einen Tomasch, du hast einen Silas Wamatikutuka oder so. Oh, Silas, einfach nur Silas. Und Koulibaly auch noch, der vielleicht nicht so beständig ist in Leistung, aber die Qualität des Kaders gibt viel, viel mehr her als der Tabellenplatz. Ist vielleicht auch dem geschuldet der sportlichen Führung, beziehungsweise der nicht vorhandenen sportlichen Führung.
Ganz genau, die ist dem VfB Stuttgart ja mitten in der Saison weggebrochen, als man Sven Mislintat nicht zum Sportvorstand machen wollte und er daraufhin direkt die Flinte ins Korn geworfen hat und sich zurückgezogen hat. Dazu hat man 4 Trainer diese Saison verbraucht. Kriegst du alle 4 zusammen?
Nee. Ich weiß noch, der letzte Trainer, das war der aus der U23 oder U19, aus der zweiten Mannschaft oder A-Jugend, weiß ich nicht. Davor war der schöne Bruno, war ja auch kurz da.
Der schöne Bruno war auch für 11 Spiele da, genau. Und die Saison fing an mit unserem Lieblingszungenbrecher, Pellegrino Matarazzo.
Pellegrino Matarazzo, stimmt. Genau, ja. Ja, Wahnsinn. Und er ist echt nur der vierte Trainer, konnte ein bisschen Spur reinbringen und hat wirklich eine gute Mannschaft geformt. In sehr, sehr kurzer und, naja, unruhiger Zeit. Die Zeit beim VfB Stuttgart ist eigentlich immer unruhig, aber das kann man schon mal Respekt zollen.
Definitiv. Also was Sebastian Hoeneß da geleistet hat, ist eine Leistung, hätte eigentlich auch fast mit ein bisschen mehr belohnt werden dürfen als nur der Relegationsplatz. Aber Stuttgart ist ja bekannt für ihr, ich sag mal, fehlendes Spielglück, wie man ja auch jetzt am letzten Spieltag in der 94. Minute gesehen hat, als Thiago Thomas das Tor nicht macht, mit dem sie direkt drin geblieben wären. Aber lass uns noch mal kurz zusammenfassen, weil Stuttgart, für die ist es ja nicht ganz unbekannt mit der Relegation. die waren ja schon mal drinne 2019 und sind auch der letzte Bundesligist, der tatsächlich die Relegation verloren hat. Einer der ganz wenigen.
Damals gegen Union, oder?
Ganz genau, dadurch ist Union in der Bundesliga.
Ja, wer wäre der? Also insgesamt auch, glaube ich, nur zwei oder dreimal der Zweitligist gewonnen, oder?
Ja, genau, dreimal. Ich weiß noch, in der ersten Relegation 2009 war es Nürnberg, die Energie Cottbus runtergeschickt haben. Und 2012 war es Fortuna Düsseldorf, die Hertha runtergeschickt haben.
Stimmt,
In diesem
genau.
Skandalspiel in
Wo
Düsseldorf.
hier Lumpi Lamberts nachher auf dem Feld mit dem Bengalo war.
Ganz genau das. Und als irgendwie Kobayashvili da seine komischen Ausraster hatte, der einfach so gar nicht zu ihm passte.
Und wo der Plattsturm wieder en vogue gemacht wurde.
Genau, das war 2012 Düsseldorf. Das sind die drei. Soweit zum VfB Stuttgart. Ein Fun Fact, das ist kein Fun Fact, aber habe ich noch. Wagnermann trifft auf seinen Ex-Verein.
Der ist vor der Saison gewechselt, ne?
Der ist vor der Saison nach Stuttgart gegangen, ja. Ich glaube, der hat sich auch ein bisschen mehr Perspektive erhofft und ein bisschen mehr Ruhe als beim HSV, aber die hat er nicht bekommen.
Also diese Saison war das ja eher gedreht, also andersrum. Sehr viel Wirbel, sehr viel Unruhe beim VfB Stuttgart und beim HSV verhältnismäßig ruhig.
Für HSV-Verhältnisse eine der ruhigsten Saisons seit Jahren. Und damit hast du meine Überleitung auch schon mehr oder weniger gedeutet. Lass uns kurz über die Situation des HSV sprechen. Wie war deren Weg in die Relegation, beziehungsweise wie ist die Situation gerade beim HSV?
Also sehr, 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 sehr schmerzhaft. Weil viele nach Abpfiff in Sandhausen gedacht hatten, dass der HSV direkt zurück in der Bundesliga ist. Aber da es in Heidenheim ja noch so ein, zwei Nachspielminuten gab und Heidenheim, ich glaube, mit denn in der 90. das 2-2 geschossen hat und dann in der 99. Minute das 3-2 geschossen hat, ist der HSV leider wieder zurückgerutscht auf die Relegation. Hat bei mir so ein bisschen Momente geweckt, wie wann war das? Schalke, Bayern, wo Schalke ja für ein paar Minuten Meister war und Patrick Andersson in der Nachspielzeit, auch komischerweise beim HSV, das 1-1, 2-1, 1-1, ne? Geschossen hat.
Das 1-1. Kurz zuvor, in der, ich glaube auch schon 89, 80 Minute, Sergej Barbares mit seinem 22. Saisontor in der Saison Torschützenkönig das 1-0 für den HSV
Ja.
gemacht. Genau, und dadurch dann eben Patrick Andersson mit dem 1-1 und damit Schalkes 4-Minuten-Traum von der Meisterschaft beendet.
Eben. Und kleiner Side-Fact, aber das Witzige ist, zwei Tore hätten die Relegation ganz anders aussehen lassen. Hätte Heidenheim ein Tor weniger geschossen, hätte der VfB Stuttgart ein Tor mehr geschossen, hätten wir Augsburg gegen Heidenheim in der Relegation. Konnten wir so vor dem 32. Spieltag noch nicht sehen.
Überhaupt nicht. Also wir haben es ja auch erst festgestellt, als wir an der Rohaufnahme von der letzten Folge gearbeitet haben. Und dann ist uns bewusst geworden, dass es genau diese Konstellation gebraucht hätte. Und wir hätten eine Relegation gehabt, auf die wir gar nicht gekommen wären und auch gar nicht vorbereitet gewesen wären, weil die vor 2 Spieltagen noch so abwegig war. Und das zeigt auch so ein bisschen, wie verrückt das Finish der Saison war in Liga 1 und Liga 2. Aber auch generell, wie eng und unvorhersehbar der Abstiegskampf in der Bundesliga war. Dass es dann doch das von uns predicted Szenario geworden ist, freut uns natürlich umso mehr.
Ja, freut es auf einer Seite, aber ist im Endeffekt natürlich auch irgendwo total logisch, weil ja zwei Leute miteinander reden, die vollsten Fußball-Sachverstand haben.
Das ist vollkommen korrekt. Deswegen haben wir einen Podcast, muss man ja so sagen.
Ja, und unsere Prediction, außer bei den beim Tippen von Endergebnissen von Spielen, fast immer eintritt.
Das stimmt. Man muss sagen, dass das Tippen von Spielen, das bin ja immer nur ich. Weil ich das Pep Guardiola-mäßig so zerdenke, dass da am Ende ein 1:1 rauskommt und keine Mannschaft war auf dem Platz. Und dann vergesse ich immer, dass sie noch gegeneinander spielen müssen.
Absolut. Kommen wir zurück zum HSV. Die sind jetzt das wievielte Mal in der Relegation?
Das vierte Mal, die sind in dem neuen Format ab 2009 Rekordrelegationsteilnehmer. Und sie sind ja auch zum zweiten Mal nacheinander wieder in der Relegation. Sie waren ja letztes Jahr schon gegen Hertha in der Relegation um den Aufstieg.
Zum vierten Mal ist in der Relegation, das ist irgendwie ein bisschen, das kommt mir ein bisschen wenig vor. Gefühlt sind die da immer drin.
Stimmt, aber es sind tatsächlich viermal. Ich habe nachgeguckt. Sie haben einmal gegen Greuther Fürth gespielt, sind drin geblieben durch ein Lasogga-Tor. Da haben sie 0-0 und 1-1 gespielt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Dann haben sie gegen Karlsruhe gespielt, die Relegation mit dem legendären Freistoß.
Da sind sie drin geblieben hier mit
Genau, von
Diaz
Marcelo
da.
Diaz. Ja, Marcelo
Marcelo,
Diaz,
ja.
not today, my friend, zu Van der Vaart. Und dann sind sie direkt abgestiegen, 2018 meine ich, weil es war jetzt das fünfte Jahr in der zweiten Liga. Letztes Jahr waren sie in der Aufstiegsrelegation und dieses Jahr sind sie wieder in der Aufstiegsrelegation, macht vier.
Wild. Meinst du, dieses Mal können sie positiv rausgehen oder? Oder nee, wir wollen erstmal, wir wollen noch nicht da, das, da greifen wir ein bisschen vor, oder greife ich ein bisschen vor. Was gibt es sonst noch so zum HSV und der Situation und zur Relegation zu sagen?
Die Umstände haben wir ja schon kurz beleuchtet, wie das am Ende für den HSV doch dramatisch zu dieser Relegation gekommen ist. Ich glaube, man hätte sie gerne vermieden, wenn es möglich gewesen wäre. Man hat es ja nicht in der eigenen Hand und die Hoffnung, auch wenn sie erst in der 99. Minute in Regensburg zerstört wurde, war ja dann eher theoretisch. Was wir schon kurz angesprochen haben, bis auf die leidige Posse mit Klaus-Michael Kühne und der Präsidentschaft von Marcel Janssen, war es für HSV-Verhältnisse eine eher ruhige Saison. Man hat sogar das erste Mal seit über 10 Jahren mit einem Trainer verlängert. Tim Walter hat jetzt noch weiter Vertrag. Und wir haben natürlich hier auch wieder den Fun Fact, dass bevor Tim Walter HSV-Trainer geworden ist, war er Trainer vom VfB Stuttgart.
Gut, ich glaube, Stuttgart war auch einer der Vereine, die in den letzten 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren die meisten Trainer hatte. Das ist nicht so unwahrscheinlich, ist aber natürlich eine witzige Sache. Und er wurde ja gefragt am Wochenende, ob das irgendwas mit ihm ausmacht oder ob das gerade besonders ist, gegen den VfB Stuttgart zu gewinnen, weil er auch dort entlassen wurde. Hat er gesagt, nö, ist für ihn kein Thema. Glaubst du das?
Ehrlich gesagt, nein. Tim Walter ist, glaube ich, auch jemand, der sich gerne selber reden hört. Das hat er jetzt ein bisschen gesagt aus medienprofessioneller Cleverness, sag ich mal. Ich unterstelle ihm jetzt einfach mal, dass es schon was mit ihm machen würde, gegen den VfB Stuttgart zu gewinnen. Erstmal, weil es so ein bisschen eine Genugtuung wäre, weil sie ihn damals relativ schnell wieder rausgeschmissen haben. Und der aktuelle Sportdirektor von Stuttgart, lass mich kurz Wohlgefahrt, Wohlgemut, war ja vorher Sportdirektor in Kiel und einer der Gründe, warum Tim Walter Kiel verlassen hat. Also da keine persönlichen Befindlichkeiten reinzusprechen, schwierig. Ich glaube schon, dass denen das ganz gut freuen würde.
Ist Wohlgemuth mit Walter gewechselt oder ist Wohlgemuth nach Walter gewechselt?
Nach Walter kann ich dir aber ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sagen, wann genau.
Okay. Gibt es sonst noch irgendwas Spannendes oder Witziges im Vorwege? Weil ich habe jetzt so weiter nichts.
Nein, das Einzige, was für das Spiel an sich vielleicht noch relevant ist, an die Konstellation, dass die Spiele ja Teil der Bundesliga sind, formal. Und dass dadurch gelbe Karten nicht ihre Gültigkeit verlieren, was eine gewisse Relevanz haben kann fürs Spiel, weil es bei beiden Vereinen Stammspieler gibt, die in Gefahr sind, eine fünfte gelbe Karte zu bekommen und gegebenenfalls im Rückspiel nicht mitspielen könnten.
Okay, wollen wir sonst erstmal in Pers Meinung hören zum Spiel und dann weiter darüber sprechen?
Ja, dann lass uns jetzt gerne mal Per hören, wie unser HSV-Insider das Ganze einschätzt. Und dann hören wir uns gleich wieder mit Infos zum Spiel und einmal in der Vorausschau, wie wir beide Mannschaften erwarten.
Yeah, yeah, auf geht's Hamburg.
Moin, moin zusammen. Ich bin's, Per, ein alter Kumpel von dem André. Und ich freue mich heute, ein Teil eures Podcasts zu sein und ein bisschen meinen Senf zum HSV dazugeben zu können. Ich denke, ich bin dazu ganz gut geeignet, ein paar passende Worte über den HSV zu sagen, weil ich eine Dauerkarte habe, das seit vielen, vielen Jahren. Ich bin seit Kindesbein HSV durch und durch. Und ja, wir haben ein dramatisches Saisonfinale erlebt, jetzt am Sonntag, wo man mit einem Bein schon in der Bundesliga stand, aber eben auch nur mit einem Bein und nicht mit dem zweiten Bein. Wobei einige auf dem Platz schon dachten, sie stünden auch mit dem zweiten Bein schon in der Bundesliga. Heidenheim hat den Bock noch umgestoßen bekommen, hat durch eine viel zu lange Nachspielzeit, wenn man mich fragt, dann doch noch das Spiel für sich ziehen können. Und damit ist Heidenheim dann aufgestiegen mit einem Punkt mehr als der HSV und unterm Strich dann wohl auch verdient. Und ja, jetzt geht's in die Relegation, in die befürchtete Relegation gegen den VfB Stuttgart. Ich habe mir als Gegner mit Sicherheit jemand anderen gewünscht als den VfB. Der VfB war eigentlich der Gegner, den ich am wenigsten gewollt hätte. Einfach aus dem Grund, weil der VfB extreme Qualitäten hat. Also wenn man sich... Ich habe mir mal die Aufstellung von dem VfB die letzten Wochen, wie sie gespielt haben, angesehen. Und die sind ja wirklich auf jeder Position. Nimmt man vielleicht den Torwart raus, wo Roya Fernandes vielleicht einen Ticken besser ist. Aber sonst sind sie wirklich auf jeder Position deutlich besser besetzt als der HSV. Und rein von den Namen, die sie auf dem Papier stehen, gehören sie eigentlich zwischen Platz 6 und 10 in der Bundesliga, würde ich sagen, nominell. Aber danach geht es ja nicht immer. Und man muss sehen, Stuttgart hat eine ganz komische Saison gespielt, drei Trainer gehabt und jetzt mit Hoeneß wohl dann auch den besten Trainer, den taktisch besten Trainer. Und sie spielen ja eine Dreierkette. Und dann kommen wir auch direkt schon dazu, was ich befürchte, was ich ahne. Und im Nachgang komme ich dann auch noch mal ganz kurz auf meine Hoffnungen. Aber vom Ding her muss man sagen, wird Hoeneß wieder Dreierkette spielen. Das hat er die ganzen letzten Wochen gemacht. Wird dadurch natürlich stark auf den Flügeln sein. Und wenn Hoeneß nicht ganz blöd ist, und das ist er nicht, wie gesagt, ich schätze den sehr gut ein als taktisch cleveren Trainer, dann wird er sich auf den HSV einstellen. Und das ist nicht besonders schwierig, wenn man mich fragt, weil das Walter-Spiel sehr schnell und leicht zu durchschauen ist. Ja, er wird versuchen, Reis aus dem Spiel zu nehmen im Mittelfeld. Das ist sozusagen mit das Wichtigste, um das HSV-Spiel, das Offensivspiel des HSV, die Kreativität im Keim zu ersticken. Das wird er machen, das wird er probieren. Und dann wird er die beiden Flügel, Dompe und Jatta, Jatta kommt wieder zurück nach einer Gelbsperre, der wird wieder dabei sein. Ich gehe stark davon aus, dass er wieder spielt und die Rolle von Königsdörfer übernimmt, der ein ganz gutes, solides Spiel gemacht hat jetzt zuletzt in Sandhausen. Aber Jatta ist nun mal gesetzt bei ihm. Da gehen die Meinungen auch klar auseinander, aber das würde jetzt weit führen, da in die Einzelkritik zu gehen. Also was uns erwartet ist, wie gesagt, das Reißding und VfB wird die Außen doppeln. Also Dompe und Jatta werden sie komplett aus dem Spiel nehmen. Und wenn du das schaffst, und ist der HSV quasi erledigt. Dann ist das Offensivspiel abgemeldet. Und HSV tut sich traditionell auch gegen Dreier-Fünferketten extrem schwer. Ich erinnere da an die Spiele, an die beiden Spiele gegen Magdeburg, wo Titz genau mit der gleichen Formation oder mit einer sehr ähnlichen Formation zweimal agiert hat und die Außen gedoppelt hat, die Außen quasi totgestellt hat. Und ja, da passierte dann nichts. Dann wird Stuttgart punktuell schöne Pressings setzen, schöne hohe, aggressive Pressings setzen. Damit kann der HSV zu Teilen auch überhaupt nicht umgehen. Und ich habe ganz, ganz große Sorge vor den Flügelspielern, vor Führich, vor Silas, die einfach ein wahnsinniges Tempo haben. Und HSV spielt Viererkette, aber auch ganz gern mal Zweierkette im Defensivverhalten. gegen den Ball. Das gibt es ja nur beim HSV, das macht Tim Walter ja ganz exklusiv. Und wenn der Ball dann hinter die Viererkette, die nicht die schnellste ist, die leider durch die Bank weg alle sehr, sehr fahrig, sehr ja, pomadig verteidigt oftmals, dann ja, wird Silas oder auch Führig das ein oder andere Mal vor Heuer Fernandes stehen. Und das ist so die Sorge, die ich habe. Ja, kurz zur Hoffnung. Meine Hoffnung ist, dass Stuttgart sich vielleicht schon etwas zu sicher fühlt und irgendwie ist, ja, bleibt zu sagen, dass die Hoffnung dann auch ist, dass, wie soll ich sagen, dass Stuttgart quasi mehr zu verlieren hat, gefühlt als der HSV und ja, dass die diese Qualität, von der ich gesprochen habe, einfach nicht auf den Platz kriegen und dann, ja, das ist so die Hoffnung. Aber wie dem auch sei, ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern eine schöne Woche, dir André und Lasse natürlich auch und bleibt sportlich. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Grüße.
So, Per haben wir jetzt gehört. Wie siehst du die Aussagen zu Per, was ich mir einmal rausgeschrieben habe, dass er sagt, dass Stuttgart, er von den Namen, dass er sie auf Platz 6 bis 10 sieht? Was sagst du dazu? Und, ach so, was mir auch noch rausgeschrieben, extreme Qualitäten.
Ja, positionell ja, teilweise. Also Thiago Thomas würde, glaube ich, in einer besseren Mannschaft eine deutlich gefährliche, eine bessere Rolle spielen. Einfach, der wäre noch einen Tick besser genutzt, um es mal so zu sagen. Der könnte sein Potenzial mit besseren Mitspielern besser abrufen. Bona Sosa schätze ich auch als überqualitativ ein für Stuttgart. 6 bis 10 finde ich einen Schnuff zu hoch gegriffen, aber jetzt so Platz 9 bis 12 hätte ich auch gesagt bei Stuttgart. Also, dass die da stehen mit der Qualität, die sie im Kader haben, wie schon oft erwähnt, sind sie selber schuld dran. Wenn sie jetzt die Klasse halten, was Pay ja auch gesagt hat, dass sie mit Sebastian Hoeneß eine gute Rolle spielen würden, weil der einfach ein taktisch guter, moderner Trainer ist.
Ja, sechs, also 6 bis 10 ist für mich auch, ja schon, also Platz 6 ist mir schon deutlich zu hoch. Ich sehe die Max auf Platz 9 und bis 12, 13, 14, so je nachdem, wie die Saison verläuft, ob der Trainer dann auch durchgängig da ist. Mit Hoeneß sicherlich ist um Platz 9, vielleicht sogar Platz 8 drin. So wie ungefähr Mainz diese Saison. Aber mehr auch nicht. Platz 6, ciao, niemals im Leben. Ich meine, also das Leverkusen sehe ich sie nicht. Absolut nicht. Aber sonst.
Gut, man muss dazu sagen, Leverkusen ist eigentlich ja auch noch ein bisschen höher einzustufen, ja, um da ganz kurz reinzugreten, aber ich habe dich unterbrochen, was wolltest du sagen?
Nee, aber sonst stimme ich so weitestgehend mit den. Mit der Sache oder mit den überein, sodass VfB Stuttgart mit Dreierkette spielen wird, der Flügel beim HSV entscheidend ist, dass Stuttgart tendenziell ab und zu mal stark presst, dass das beim HSV zu Problemen führen kann, aber auch zu, also Möglichkeiten eröffnet mit einem hohen Pressing vom Stuttgart, wenn du die spielerisch schnell daraus lösen kannst. Weil hinter der Presselinie, sobald du die Presselinie überspielst, das ist die, ich glaube, das ist die Aufgabe, eine wichtige Aufgabe für den HSV, dass sie das schaffen. Wenn sie das schaffen können, ist absolut was drin. Und außen doppeln, da habe ich mir ein Fragezeichen gesetzt. Wahrscheinlich meint er mit außen doppeln, dass der jeweils linke Innenverteidiger und der Schienenspieler beim VfB Stuttgart, die Außen immer doppeln werden, weil wenn du einen aus dem Zentrum rausziehst, dann ja, herzlichen Glückwunsch, das ist Zentrum frei, würde ich nur übers Zentrum spielen. Ansonsten stimme ich da Pers Aussagen weitestgehend überein.
Genau, das mit den Außendoppeln war jetzt der taktische Kniff, den Magdeburg genutzt hat gegen den HSV, um eben die schnellen Flügelspieler zu isolieren. Stuttgart, genau wie du sagst, werden mit einer Dreierkette spielen. Die werden so reingehen, wie sie jetzt auch am letzten Spieltag reingegangen sind, mit einem 3-4-2-1, mehr oder weniger. der HSV, wie du sagst, ne, Kette überspielen, Umschaltsituationen, hat den Vorteil, dass Sonny Kittel, der letzten Sommer ja eigentlich schon weg war, der war ja schon in den Staaten und dann doch geblieben ist, die letzten Wochen sehr, sehr, sehr gut in Form ist und eben genau dieser Spieler sein könnte, der eben die Umschaltsituation kreiert und der im Angriffsspiel ja auch fast mit neben Glatzel schiebt die letzten Wochen. Das ist so eine taktische Erweiterung des sehr offensiven Tim-Walter-Fußballs, dass es dann im Angriff wirklich zum 4-2-4 wird. Einziger Nachteil für den HSV, wenn ich's Stand jetzt, wir haben Dienstagabend, wird wahrscheinlich Laszlo Benes ausfallen. Der ist angeschlagen, zumindest fürs Hinspiel. Da müsste man dann sehen, wie der in Hamburgs 4-3-3 ersetzt wird.
Ja, da bin ich auch gespannt. Wenn sie dieses 4-2-4 spielen, ist natürlich sehr, sehr, sehr offensiv und riskant. Da muss halt einfach die Restverteidigung stimmen. Weil sonst kann eine Mannschaft mit dem schnellen Außen wie Stuttgart, mit einer Seite Silas, da schon gut reinstechen. Das kann schon entscheidend werden. Das ist ein Faktor. Aber ich sehe, ganz ehrlich, ich sehe den Hass. Also hätte ich vor 3 Wochen gesagt, VfB gegen Stuttgart, VfB deutlich klar weiter. Aber ich kann es dir nicht genau begründen oder erklären anhand von Daten oder taktischen Ausrichtungen und Formationen. Ich glaube, der HSV ist einfach nicht chancenlos. Es wird doch für mich ein 50-50-Spiel, weil die am Sonntag so, so, so kurz davor gewesen sind, in die Bundesliga aufzusteigen. Das Gefühl, aufgestiegen zu sein, schon teilweise gefühlt haben. Und wissen Sie, wie sich das anfühlt? Und Sie wollen dieses Gefühl unbedingt wieder fühlen. Und das kann auch ein Faktor in der Ansprache von Walter sein, in der Motivation, einfach in den beiden Spielen alles zu geben und sich komplett zu zerreißen. Und deswegen sehe ich sie nicht ganz chancenlos.
Gehe ich mit? Ja, also deine Begründung ergibt vollkommen Sinn. Ich tue mich beim HSV immer mit Mentalität und Schalter umlegen einfach schwer, weil das hat der Verein in den letzten Jahren und irgendwie als Gesamtkonstrukt selten hinbekommen. Immer nur, wenn es darum ging, irgendwas zu retten, bis es nicht mehr ging. Weil, wenn man so will, der HSV hat ja 4, 5 Jahre wirklich nach dem Abstieg gebettelt, ist ein bisschen hart gesagt, aber wirklich viel dafür getan, dass es irgendwann wirklich passiert. Und jetzt so den Schalter umzulegen, gerade gegen Stuttgart, sehe ich einfach als schwierig an. Also ich verstehe den Ansatz, muss aber ehrlich sagen, dass ich es nicht teile.
Ja, kann ich nachvollziehen, weil in einer Maßnahme, ich kann es ja nicht selber nicht richtig erklären. Es ist einfach nur so ein Gefühl. Das Gefühl, was ich irgendwie habe, ne?
Ich kenne das, ich kenne das. Ich hab auch manchmal so Gefühle und dann tippe ich irgendwie 3-0 für Real gegen Schiddi und dann haben die in 90 Minuten 18 Mal den Ball und davon
Ja, ich kann
viermal beim
auch
Anstoß. So kenne ich alles, aber ich weiß, was
komplett
du
daneben
meinst. Ja.
liegen. Vielleicht ist das auch nur das Gefühl oder der Wunsch in mir, dass der HSV endlich wieder erste Liga spielt. Don't know. Ich weiß es nicht. Werden wir sehen.
Das kann natürlich sein. Aber ja, klar, man hat immer mal solche Gefühle und Ideen. Vielleicht ist es wirklich nicht so ganz abwegig, weil ich aus meinem Gefühl sehe Stuttgart so weit vorne und von der Spielanlage so als das Ideale gegenüber, was dem HSV eben am meisten Schmerzen zufügen kann, auf der spielerischen und taktischen Ebene. Das kann eigentlich nur schiefgehen. Weißt du? Also das kann Stuttgart eigentlich nur botteln, weil das irgendwie logisch wäre. Und dann am Ende gewinnt der HSV in Stuttgart 2-0 und fährt dann mit breiter Brust in Volkspark und dann haben die eine realistische Chance.
Boah, ich sehe es aber nicht als realistische Chance an, wenn sie gewinnen, eher ein Unentschieden. Dann sehe ich das als realistische Chance, weil sie dann im Rückspiel mehr müssen und nicht in der, in Anführungsstrichen, souveränen Ausgangssituation sind. Und was auch entscheidend ist, was du schon angesprochen hast, eben vor dem Take von Per, sind die gelben Karten. Also, wer darf im Rückspiel spielen?
Das ist eben die Frage, weil wir können ja noch mal reingehen. Beim HSV haben aktuell vier gelbe Karten: Glatzel, Kittel und David. Und das sind alles drei Stammspieler und alles drei Spieler, die am Wochenende gespielt haben. Und wenn du es mal so siehst, hast du da eine Achse. Du hast einen Innenverteidiger, du hast den Bindegliedspieler mit Kittel und du hast den Top-Torjäger. Worst Case natürlich, wenn alle drei ausfallen. Es würde aber schon immens die Stabilität gefährden, wenn einer ausfällt. So, muss man ganz ehrlich sagen. Und bei Stuttgart hast du Waldemar Anton und Silas. Silas ist natürlich ein Spieler, der unfassbares Tempo mitbringt. Den könnte man mit einem Führich oder einem Koulibaly oder einem Thiago Thomas, sehr abhängig davon,
Milo?
wen noch? Sorry?
Milo?
Milot,
Oder Milliet?
genau.
Oder
Genau.
ja.
Also den könnte man noch einigermaßen ersetzen. Sieht man auch direkt wieder die Qualität, die Stuttgart hat. Da könnte ich dir jetzt auch gar nicht sagen, ob Führich startet oder nicht. Ich würde ihn nicht starten lassen. Ich würde auf Thiago Thomas setzen. Ich glaube aber, das ist eine Entscheidung, die im Bauch bei Hoeneß fällt. Und dann hast du Waldemar Anton, der auf der Kippe steht. Und der ist der zentrale Mann in Stuttgarts Dreierkette. Also Stuttgart kann das auch immens wehtun.
Ja. Ich glaube, im HSV, David, könntest du noch kompensieren? Kittel wird schwer, ja, auch noch, aber wird schon schwerer. Und Glatzel, wenn Glatzel im Rückspiel fehlt und HSV nicht 3-0 gewonnen hat in Stuttgart, sondern gewinnen muss, dann,
Und Tor braucht.
ja, ein Tor, also gewinnen muss, ein Tor braucht. Sehe ich das schwarz?
Dann wird es ganz, ganz schwer. Ich sehe Kittel hier als wirklich in dem Matchup als Schlüsselspieler. Ich finde es interessant. Ich weiß nicht, ob Tim Walter das so machen wird wie in der zweiten Liga. Also, dass er wirklich das Zentrum aufgibt, weil dann kannst du haben, dass du gegen den Erstligisten und gerade mit dem Stuttgart-Matchup einfach die Kontrolle im Mittelfeld verlierst. Aber lass uns doch mal dazu kommen. Was denken wir jetzt konkret? Wie geht's aus?
Ja, wollte ich eben auch schon drauf, so, aber ich möchte nochmal mit dir über den Falter-Fußball sprechen.
Willst du das wirklich tun?
Ja, ich kenne die Antwort. Meine Frage, dieses Rat, meinst du, er wird seinen Walter-Fußball spielen und falls ja, wäre es wirklich angebracht.
Er wird seinen Walter Fußball spielen, weil er seinen Walter Fußball für sich als alternativlos empfindet und als sein Mittel to go, einfach seinen Fußball zu spielen und dem Gegner seinen Fußball aufzuzwingen, weil für mich das Kernproblem bei Tim Walter ist, dass er manchmal denkt, er ist Pep Guardiola, er ist so innovativ wie Pep Guardiola und die Ideen im Kern sind nicht zwingend verkehrt. Aber das Spielermaterial, was er dafür braucht, ist drei Regale von dem entfernt, was er zur Verfügung hat. Und das ist so ein bisschen das Problem, weil ich kann nicht diese Hybrid-Viererkette spielen ohne feste Positionen, die immer auf einer Linie komplett aufrückt und dann in sich die Positionen tauscht. Gerade wenn ich dann so einen mittelmäßig schnellen Innenverteidiger habe wie Schönlau. Also, ja, er wird seinen Fußball spielen. Nein, er wird nicht davon abrücken. Ist das clever? Nein, ist es nicht. Wird es den HSV den Aufstieg kosten? Ja.
Okay, dann meine Frage an dich. Also kurz mal zwischengeschoben, ist witzig. Ich bin gerade Transfermarkt auf dem Kader vom HSV und dann kriege ich doch eine Werbung angezeigt. HSV steht 10 Stunden Premium-Glas. Wenn der HSV aufsteigt, wird mein Bruder ein 10 Stunden Premium-Glas bekommen. Wenn HSV nicht aufsteigt, dann nicht. Aber nur, wenn mein Bruder den Podcast hörst und mich aktiv drauf anspricht. So, das kurz dazu. Jetzt
Bin gespannt, ja.
aber deine Frage. Das erste Spiel, wie wird's ausgehen? Und wer setzt sich am Ende komplett durch?
Hinspiel 3-0 Stuttgart. Rückspiel 1-1. Stuttgart bleibt in der Liga. Jetzt du.
Okay, das Hinspiel ist sehr, sehr deutlich. Ich glaube, da spricht auch eher mehr die Hoffnung, dass der HSV zurückkommt. Und auf ein spannendes Rückspiel. Ich sage 0-0 oder 1-1 im Hinspiel. Tim Walter wird von seinem Fußball abkehren und intelligent handeln und ein bisschen defensiver agieren.
Stopp,
Nicht
stopp,
komplett
stopp, ganz
defensiv,
kurz. Wenn
bisschen
das
defensiv. Nein, 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 nein,
eintritt,
nein, nein.
wenn das eintritt, wenn er von seinem Fußball abweicht und das taktisch nachweisbar ist, geht der nächste Gyros-Teller mit Pommes bei Georgios auf mich. Wenn das eintritt, das wird niemals passieren. Hier, das sage ich on air. Das wird niemals passieren. Wenn der von seinem Fußball abrückt und eine intelligente Trainerentscheidung trifft, Gyros-Teller Pommes auf mich bei Georgios.
Das ist gut, weil ich hatte schon Angst, dass ich auch ein 10-Stunden-Premium-Glas vom Haus Hau kriege.
Nein, 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 nein.
So,
Was
und
Vernünftiges.
das Rückspiel, Glatzel spielt mit, Kittel spielt mit, David ist mir egal, aber Kittel bereitet ein Tor von Glatzel vor und das zweite schießt er selbst. Und HSV gewinnt 2-1. Und Kittel macht das 2-1-Siegtor zwischen der 80. und 90. Minute.
Das ist eine sehr konkrete Prediction. For the sake of the story wird es mir gefallen, weil Kittel ja im Sommer, letzten Sommer, wie gesagt, quasi schon weg war. Gehe ich aber nicht von aus, dass es so kommen wird. Aber ganz gut, so haben wir so ein bisschen kontroverse Meinung drinne. Wir haben noch Per mit drinne, wir haben dich mit drinne, wir haben jetzt zwei Wetten mit drinne, wir haben den Gyros-Teller mit drinne. Wir haben ganz viel Meinung zum Spiel. Also wollen wir auch die Meinung der Community hören. Was denkt ihr zum Spiel?
Absolut. Nachdem die Folge morgen früh, heute Nacht draußen ist, gibt es eine Umfrage bei Insta. Immer fleißig rein. Die wird es vielleicht auch ein bisschen länger gehen als 24 Stunden. Da wird die Community mitgenommen.
Ganz genau. Also, zum Abschluss sagen wir bei Instagram folgen, bei TikTok folgen, auf Spotify die Folgen hören, überall sonst, wo es Podcasts hört, einmal uns bewerten. Noch einmal ganz lieben Dank an Peer für seine Profi-Einschätzung, seine Insight zum HSV. Und damit war es das auch von meiner Seite. Ich weiß leider nicht, was auf Wiedersehen auf Spanisch heißt.
André, natürlich heißt auf Wiedersehen auf Spanisch Adios.
Adios.